D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Ich habe mir gerade eine neue Klingel gekauft für mein Fahrrad. So eine goldene, retromäßig. Sieht richtig gut aus und sie klingt auch noch gut. Ich mag mein Fahrrad schon sehr gerne. Ist ein altes Rennrad, aber ich bin jetzt nicht so Hipster-Style-mäßig dahinterher gewesen. Es ist tatsächlich das alte Fahrrad von meinem Vater und ich fahre das noch weiter. Und es steht auch nicht bei mir in der Wohnung, sondern im Keller. Aber ich weiß, einige von euch haben sicher ihr Fahrrad auch in der Wohnung, weil sie es auf gar keinen Fall irgendwie in den nassen Keller und auf gar keinen Fall draußen stehen haben wollen. Und vielleicht ist es ja auch so schön, dass ihr es immer anschauen wollt. Sowas wie teure Kunst. Oder ihr wollt es einfach, dass es nicht geklaut wird. Wenn ihr jetzt noch keine Lösung habt dafür, dass das Fahrrad immer im Flur blöd rumsteht, die haben wir für euch. Wir bauen einen stylischen Oberhipster-Fahrradwandhalter und zwar natürlich mit Netzbastelmeister Moritz Metz in Berlin. Grüß dich, Moritz.
Hallo, Sebastian.
Das Thema klingt ja am Anfang erstmal simpel, ne? So ein Wandhalter bauen, Loch in die Wand bohren, da gibt es vermutlich eine Geschichte zu.
Ja, Loch in die Wand bohren. Also ein Freund von mir, nennen wir ihn Michael, als wir uns neulich trafen, fragte er mich, wie man ein Loch stabil in die Wand bohrt. Mhm. Und Michael ist nicht auf den Kopf gefallen, aber es muss eben so sein, dass es hält.
Und auch ein schweres Fahrrad dann am Ende hält. Was war denn sein Problem?
Also er hatte zu Weihnachten so einen Hipster-Fahrrad-Wandhalter geschenkt gekriegt. Da gibt es im Netz ganz viele. Da ist das Modell Basic Bikini, kostet 140 Euro. Das ist so ein schlichter Kasten aus Holz zum Anschrauben an die Wand. Und da kann man ein Herrenrad aufhängen bis angeblich 20 Kilo. Aber es war dreimal von seiner Wand wieder abgekracht. Es hielt einfach nicht.
Dreimal? Also warum?
Einerseits ist dieser teure Holzhalter sehr ungünstig konstruiert und die alten Wände in seiner Altbauwohnung, in Michaels Altbauwohnung, die sind besonders schlecht aus Sandstein oder so.
Ah, verstehe. Hat's denn am Ende geklappt? Also hält sein Fahrrad jetzt an der Wand?
Also es gibt einen vierten Anlauf und der hält zumindest seit 2 Wochen, weil Michael und sein Vater, die haben dann noch größere, längere Schrauben genommen und dazu dann auch noch Spachtelmasse in die Löcher reingeschmiert, auf meinen Tipp und von jemand anders auch noch der Tipp, aber dazu später.
Okay, erstmal probieren wir das selber aus, also Loch bohren und vorher ein Hipster-Fahrradwandhalter bauen zum Aufhängen. Wofür ist der Halter eigentlich sinnvoll? Für einen leeren Flur nehme ich an.
Ja, also es gibt 3 Gründe. Zunächst Diebstahlschutz natürlich, zumindest da in Städten und so weiter, wo viel geklaut wird, da tragen Fahrradfans ihre Lieblinge gerne bis in den 4. Stock hoch, kenne ich hier in Berlin. Zweitens, Michael hatte sein Rad immer dann im Flur stehen, wo es aber dann nervte oder dann irgendwas lehnte und die Wand im Wohnzimmer war immer sehr leer, sagt er, und er wusste nicht, was er da hinhängen soll. Und Punkt 3 ist dann, ich brauche den zum Reparieren. Also ich habe diesen Ständer, den ich gleich bauen werde, für Radreparaturen vorgesehen in meiner Netzbastelwerkstatt. Da kann man dann besser an das Rad rankommen, aufrechter stehen dabei und muss sich nicht ständig bücken, wenn man ein Loch im Schlauch flickt und so weiter.
Verstehe. Also Style, Diebstahlschutz, reparieren. Aber Radwandhalter, die gibt's ja, hast du gerade auch schon gesagt, auch fertig zu kaufen, ne?
Genau, Google-Bildersuche, da gibt es im Netz etliche Designs aus Holz, aus Paletten, schicker, weniger schick und manche sind sehr ausgefuchst vom Design her und teuer. Man kann 200 Euro für so ein Teil ausgeben. Die meisten Nachteile halten halt nur Herrenräder, weil eben die Stange dann da immer so eingehängt wird an 1, 2 solchen Armen. Manche halten das Rad aber auch am Sattel.
Mhm. Und wie hast du deinen Fahrradwandhalter jetzt gebaut?
Also ich habe ein paar Schlossschrauben kaufen müssen, Unterlegscheiben und Muttern und dann aber geschenkt bekommen Multiplex-Holzplatten.
Multiplex, das ist so ein Mischholz. Holzgedöns irgendwie, die zusammengeklebt sind oder sowas in der Richtung, ne?
Genau. Multiplexplatten, das sind so Holzplatten aus sogenannten Furnierholz. Das sind so Holzschichten, 1-2 Millimeter dick. Das ist so ähnlich wie Sperrholz und meistens kommt das von der Birke. Es gibt aber auch noch Buchen, Multiplexholz und so weiter. Die Schichten sind auf jeden Fall immer kreuzversetzt aufeinander geleimt. Man sieht dann auch diese Schichten an der Seite, das sieht eigentlich ganz gut aus, also an den Kanten von dem Holz. Und dadurch, dass sie kreuzversetzt aufeinander geleimt sind, sind sie sehr, sehr steif und fest und stabil. Und man kann sie auch so wirklich so auf Schlag oder so aufeinander schrauben auf jeden Fall, aneinander an den Kanten.
Und sind die auch beschichtet? Also könnte ich die im Zweifel auch auf dem Balkon hängen?
Ja, es gibt sie in Roh, aber es gibt sie auch als Siebdruckplatten, die sind dann dunkelbraun, die sind auf der einen Seite geriffelt für so Anti-Rutschboden von Anhängern oder Transportern, aber es gibt auch Multiplexplatten, die dann auf beiden Seiten glatt beschichtet sind für Möbelbau eben. Das ist meistens Phenol oder Melaminharz und dann kann man es auch einigermaßen wetterfest machen, wobei die dann an der Seite dann leicht mal Wasser ziehen, aber es ist gut für Möbelbau und wenn man es ganz günstig haben will, dann nimmt man Schalungsplatten, die sind für Beton, die sind auch so ein bisschen schlechter verarbeitet, aber dafür sehr günstig.
Mhm. Wo besorgst du solche Platten?
Also die unbeschichteten und die Siebdruckplatten mit der Riffelung, die kriegt man auf dem Baumarkt auch zugeschnitten, aber die größere Auswahl dann doch im Holzhandel. Also da gibt es dann viele verschiedene beschichtete Platten, zum Beispiel in Berlin-Kreuzberg beim Plattenladen. Der hat verschiedenste Farben und Dicken von diesen Multiplex-Möbelplatten, die sind sehr schick. Und wenn der Typ dann aber von seiner Sägerei da so Reststücke übrig hat, dann stellt er sie immer vor die Türe in so einen Korb zu verschenken.
Geil.
In der Oranienstraße im zweiten Hinterhof. Aber genau. Und aus deren Kiste habe ich neulich so 4 große Dreiecke rausgefischt. Die sind so 20 mal 50 Zentimeter oder so. Und die sind aus 18 mm dicken, schwarz beschichteten Multiplex. Sehr ansehnlich, finde ich. Und dann hatte ich irgendwie spontan die Idee, eben so einen Fahrradwandhalter zu bauen. Und zwar einen, der besser an der Wand hält als dieses teure Teil von Michael, aber aus geschenkten Teilen besteht.
Also erst das geschenkte Restmaterial, dann das Projekt. Wie groß und teuer wäre denn das Holz im Baumarkt?
Da käme man ungefähr auf 30 Euro für 2 Streifen von so 40, 50 Zentimetern. Und die muss man dann nochmal so schräg durchschneiden lassen, dass es dann 4 Dreiecke sind mit einem rechten Winkel. Und dann braucht man noch ein paar Streifen Restholz mit so 30 cm Länge ungefähr für zwischendrin, dass dann so ein Kasten entsteht.
Okay. Ich sehe die Fotos auf deradiowissen.de. Du hast jeweils 2 dieser Holzdreiecke miteinander verbunden, richtig?
Genau, es ist, man muss sich das so vorstellen. Ich habe zwar mit diese dicken Schlossschrauben und Muttern genommen und jede dieser Dreieckkombinationen sieht jetzt aus wie so ein 90-Grad-Winkel, aber eben relativ groß. Mhm. Und diese beiden Winkelarme, von denen ich dann eben 2 hatte, weil ich jeweils 2 Dreiecke verbunden hatte, die habe ich dann mit so langen Brettchen, mit 30 cm langen Brettchen verbunden, die als Regalbretter dienen. Also wie so ein Regal, wo so Hörner rausragen. Die ragen in den Raum und an da kann man dann die Stange von dem Herrenrad einhängen.
Okay, klingt stabil und auch ganz praktisch. Und im Prinzip, wenn man sich die Fotos anschaut, dann versteht man auch, wie es funktioniert. Ne? Was gibt es sonst noch dazu zu sagen?
Also ich habe vorher in die Aufnahmearme für das Fahrrad am Ende da eben so Aussparungen, so halbe Löcher gebohrt, damit die Fahrradstange da drin liegen kann mit so einem Lochbohrer. Als Aufhängung habe ich dann noch so Metallwinkel umgebogen und an diese oberen Schlossschrauben befestigt, sodass sie dann die Wand berühren und man da gut das an der Wand befestigen kann. Mhm. Und unten, ganz unten an den Dreiecken, habe ich nochmal längs durch das Holz Löcher gebohrt für 2 zusätzliche Schrauben, die das Ganze nochmal an der Wand halten. Dann habe ich noch die Kanten abgeschrägt, das Holz ein bisschen angeschliffen und eingeölt.
Okay, wie lange hat das Ganze gedauert?
Es war so ein Abend, spontanes Projekt, ein Abend in der Bastelwerkstatt. Und naja, wie gesagt, also ich habe jetzt hier dieses Ding, wiegt fast so viel wie ein leichtes Carbonfahrrad, sieht ganz gut aus und ist mega stabil.
Ich finde auch, dass es gut aussieht, so von den Fotos her, ne? Ist er jetzt noch nicht anständig in der Wand befestigt, dieser Hipster-Fahrrad-Wandhalter. Und ihr wisst ja, Löcher in die Wand bohren, naja. Das ist schon eine Herausforderung. Erstens, dass es hält. Zweitens, dass es hinterher auch noch ordentlich gut aussieht. Ne? Aber das ist unser Plan heute in unserer Selbermachstunde. Das Netzbasteln hier in deradiowissen in deinen Sonntag. Gleich geht's weiter. Bilder und Links könnt ihr euch in der Zwischenzeit schon mal anschauen auf deradiowissen.de.
Deradiowissen. Dein Sonntag.
Spanplattenschrauben oder welche mit metrischem Gewinde, Senkkopf oder Halbrundkopf, Vierer oder Fünfer Trockenbaudübel oder doch lieber die 8 mm Universaldübel, ihr kennt das. Ihr wollt eigentlich nur irgendwas mal schnell in die Wand schrauben, ein Bücherregal oder vielleicht auch einen stylischen Fahrradwandhalter, wie wir ihn gerade im Netzbasteln hier gebaut haben. Und dann irrt ihr im Baumarkt rum und verzweifelt, weil es zu viele Schrauben und Dübel gibt. Wir holen euch da jetzt raus. Hier im Netzbasteln hat Moritz gerade an einem Abend einen improvisierten Hipster-Fahrradhalter gebaut aus Multiplex-Sperrholz. Und um so ein massives Teil solide an die Wand zu bekommen, machen wir jetzt so die kleine Schrauben- und Dübelkunde. Was für welche hast du dir denn besorgt für deinen Fahrradwandhalter?
Also ich habe jetzt hier einerseits 8x80 Schrauben genommen mit 10x60er Dübeln. Mhm. Und dann noch kleinere 8er Dübel mit 5x60 Schrauben für die kleineren Löcher unten.
Ich sehe schon, das wird jetzt einen großen Spaß machen mit diesen ganzen Zahlen. Wofür stehen die denn?
Also die erste jetzt hier bei so einer 8x80 Schraube zum Beispiel für den äußeren Durchmesser. Und dann die zweite Zahl, die 80, im Fall dieser Schraube für die Länge der Schraube. Also die ist dann eben 8 mm dick und 8 cm lang, klar. Mhm. Und je dicker, desto stärker ist die Schraube, auch klar. Für Vorhangstangen oder so mittelschweres Zeug sollte man 8 mm Dübel nehmen und dann zum Beispiel mit Vierern oder vielleicht 4,5er Schrauben. Fünfer Schrauben gehen auch noch vielleicht. Sechser Dübel ist eher gut für so kleine Sachen, Bilderrahmen, leichte Sachen. Da gehen dann Dreier- oder Vierer Schrauben ganz gut rein. Und für ein Bücherregal 10 mm Dübel und 8 mm dicke Schrauben, so wie ich das hier eben jetzt habe. Und die Schraube sieht man also immer ein paar Millimeter dünner als der Dübel, weil sie muss ja reinpassen und dann den Dübel eben in der Wand ausdehnen.
Okay, ich hoffe, euch rauchen jetzt noch nicht so allzu sehr die Köpfe mit diesen ganzen Zahlen und Schraubenbezeichnungen. Was hast denn du jetzt für einen Schraubenkopf? Es geht ja noch weiter.
Genau, also diese Achterschrauben, die ich hier habe, das sind welche mit Sechskantkopf. Kopf, besonders solide, lassen sich mit einem Schraubenschlüssel oder mit so einer Ratsche reindrehen. Mhm. Was ich früher, was interessant ist, ich wusste das früher nicht in den ersten WGs, wo ich irgendwie Sachen an die Wände geschraubt habe. Es gibt zweierlei Sorten Kreuzschlitzschrauben.
Aha.
Kreuzschlitzschrauben kennst du ja. Und die sind zueinander inkompatibel und die machen Schraubenzieher oder Schrauben gerne mal kaputt,
ach,
wenn man es falsch macht.
Okay.
Also einerseits gibt es die Phillips-Schrauben, beziehungsweise PH abgekürzt, die Kreuzschlitzschrauben. Und andererseits gibt es die Pozidriff- oder PZ-Schrauben. Und diese PZ-Schrauben, die haben noch auf um dieses normale Kreuz, wo man den Schraubenzieher reinsetzt, noch so ein angedeutetes Sternchen, also nochmal ein Kreuz.
Mhm.
Sozusagen, das ist wie so eine 8, also 8 kleine Strichchen hat er dann anstatt 4. Und bei denen PZ-Schrauben, da funktioniert die Kraftübertragung dann ganz anders als bei den Phillips-Schrauben.
Mhm.
Und das muss eben passen. Also auf dem Schraubenzieher sollte dann auch ein PZ stehen. Meistens ist es dann PZ2-Schraubenzieher, der passt für fast alle PZ-Schrauben. Weil sonst gehen auf Dauer die Schraube oder der Schraubenzieher kaputt, weil man eben die Kraft dann da drin falsch ansetzt.
Okay, also wenn es ein kleines Zusatzkreuz in den Kreuzschlitzschrauben gibt, dann ein PZ-Schraubenzieher verwenden.
Genau.
Wieder was gelernt, habe ich noch nie gehört. Was für Dübel sollte man kaufen?
Ja, am besten sind so Allzweckdübel und dann am besten nicht die billigsten. Die spreizen und dehnen sich und die können mit fast jeder Wand umgehen. Manche verknoten sich auch noch so in der Wand. Und es gibt aber natürlich auch dann, wenn man eine spezielle Wand hat, spezielle Dübel. Also zum Beispiel diese Gipskartondübel, die sind so Spiralen, die schraubt man direkt selbst in die Wand.
Mhm. Und wie dick sollte das Loch dann in der Wand sein? Also welchen Bohrer nimmt man jetzt für die Schrauben und Dübel, die du jetzt gekauft hast?
Also für den Achterdübel nimmt man einen Achterbohrer. Das ist einfach genau das Gleiche. Der muss da eben reinschieben, außer die Wand reißt aus, wenn man reinbohrt und das Loch wird dann viel größer. Dann macht man den Bohrer eine Nummer kleiner. Also der Dübel muss eben sehr tight in das Loch reinpassen. Dann passt's.
Mhm. So bohrmaschinenmäßig, hast du da eine Empfehlung? Geht da auch der Akku-Bohrschrauber?
Ja, also Akkubohrschrauber, da steckt ja das Wort bohren schon mit drin. Also ja, wenn er stark genug ist, aber eben nicht für alle Wände. Eben für Gipskartonwände geht es wahrscheinlich, aber weniger für so harte Betonwände. Für Stein- oder Ziegelwände braucht es eher dann eine Schlagbohrmaschine. Die macht bekanntlich Schläge auf den Bohrer und ist dadurch aber lauter und auch ein bisschen unpräziser. Man gleitet leichter ab. Und am krassesten ist dann so ein Bohrhammer. Der kommt in Betonwände und an andere Stellen, zum Beispiel über dem Fenster, ist manchmal das Beton oder die Wand noch ein bisschen härter. Und da kommen die anderen nicht mehr durch. Da braucht man eben dann Bohrhammer.
Okay, dann lass uns zum Schluss noch über Wände reden. Das ist ja gerne auch mal ein Überraschungspaket. Woher weiß ich denn, was ich für eine Wand habe?
Also durch Klopfen kriegt man manches raus und dann eben durch Erfahrung. Ich klopfe mal hier an die Wand.
Das klingt relativ
dünne. Das klingt relativ dünne, das ist aber glaube ich eine Steinwand, weil ich habe in die schon mal reingebohrt hier, aber da ist eben dann noch so eine Putzschicht drüber, die das Ganze erstmal so abdeckt und dahinter kommt dann die eigentliche Mauer erst. Und da müsste man jetzt wirklich reinbohren und gucken, was dann da so für welche Farbe auch der Sand oder der Stein hat, der dann da rauskommt, aber ich vermute, das ist auch so eine Altbau-Steinwand hier in unserem Studio.
Mhm. Die Radiowissen ist hier. Wir haben das 21. Jahrhundert und trotzdem haben einige Menschen immer noch Schwierigkeiten mit so elementaren Dingen wie Löcher in die Wand bohren. Deshalb machen wir das heute hier im Netzbasteln hier in deinem Sonntag. Die große Dübelschraube und Bohrkunde. Gleich geht's weiter ans Bohren. Bilder und Links gibt's in der Zwischenzeit für euch auf deradiowissen.de.
Deradiowissen. Dein Sonntag.
Das Sommersemester 2017 hat gerade begonnen und vielleicht gehört ihr zu den glücklichen Menschen, die nicht nur einen Studienplatz haben, sondern auch eine eigene Wohnung in der passenden Stadt dazu. Und wollt vielleicht jetzt eure Wohnung so ein bisschen hübscher machen, mal ein Bild aufhängen oder vielleicht nochmal was Schwereres und da muss ein Loch in die Wand. Das klingt ja erstmal ganz banal, aber es gibt eine ganze Menge zu beachten, denn es soll ja am Ende ja auch halten. Und um das zu testen, haben wir hier im Netzbasteln einen besonders massiven Wandhalter für Fahrräder gebaut. Und den wollen wir jetzt super, super, super sicher befestigen. Dübel und Schrauben haben wir eben schon besorgt. Und jetzt geht's ans Bohren, beziehungsweise an die Vorbereitung zum Bohren. Wie geht man da im Optimalfall vor, Moritz?
Ja, am besten erstmal Bohrlöcher anzeichnen. Am besten auch mit einer Wasserwaage, damit es gerade wird.
Okay, da würde ich bei mir zu Hause schon mal scheitern. Was macht man, wenn man keine Wasserwaage hat?
Dafür den Notfall gibt es natürlich Tricks im Netz, sehr schöne Lifehacks. Man kann ein Wasserglas nehmen, das ein Muster hat und bis zu diesem Muster, wenn das horizontal ist, Wasser reinfüllen, dann sieht man eben auch ungefähr das Glas dann da draufstellen. Ne? Oder eine Flasche oder eine Murmel auf das Brett, das man befestigen möchte, legen und gucken, ob das dann irgendwie wegrollt. Oder es gibt auch so Smartphone-Wasserwagen-Apps, die kann man ausprobieren. Oder eben klassisch Augenmaß.
Okay, so wird es dann mehr oder weniger gerade. Aber dann gibt es ja noch das Risiko, dass man irgendwo reinbohrt, ne? Und vielleicht irgendwie ein Wasserrohr trifft oder ein Stromkabel. Die laufen ja gerne schon auch unter der Wand. Hast du da schon mal irgendwie eine Leitung angebohrt, schon irgendeine Horrorgeschichte erlebt?
Ja, halt. Also ich selber nicht. Aber tatsächlich gibt es hier in unserem Radiobüro, gab es einmal ein großes Unglück beim Bohren. Da wollten Kollegen ein Loch in die Wand bohren, ziemlich nahe unter der Decke. Und die hat nicht genügend geguckt, ob die Stelle wirklich okay ist. Und haben dann voll reingebohrt in einen Strang aus gleich 5 Stromkabeln.
Oh Gott.
Die zum Teil diese Wohnung mit einer anderen Wohnung verbunden haben und so weiter. Das hat wohl richtig geknallt und das war ziemlich krass.
Okay, wir lachen jetzt drüber, aber das kann ja tödlich enden, sowas.
Ja, also wenn man vor Schreck von der Leiter fällt und sich das Genick bricht, ja, dann schon. Aber zum Glück ist so eine Bohrmaschine heutzutage meistens ganz gut isoliert. Also halt nicht der Bohrer und die Metallteile, also das Bohrfutter. Aber man sollte auf keinen Fall diese angebohrte Stelle im Kabel so lassen. Mhm. Weil das kann dann, wenn man die Sicherung wieder anschaltet, Brände auslösen. Sondern man sollte es unbedingt reparieren oder besser auch noch reparieren lassen von jemandem, der sich damit auskennt.
Schön alles aufklopfen und dann mal ein neues Kabel reinlegen, ja.
Genau, habe ich dann auch gemacht, ja.
Großartig. Wie checkt man denn, dass so eine Wand safe ist? Also dass da keine Wasserrohre und Elektrokabel sind da, wo ich bohren will.
Also am besten mit so einem Leitungssucher, so einem Prüfgerät, das hält man in die Wand und das piept dann oder leuchtet. Gibt es ab 10 Euro im Baumarkt. Aber und das erkennt eben das Metall oder auch das Kupfer von Elektrokabeln.
Okay, und wenn man sowas nicht hat, kann man es sonst irgendwie sehen?
Ja, manchmal kann man es sehen und man sollte auf jeden Fall aber nochmal zusätzlich gucken, auch wenn man so ein Prüfgerät hat. Und zwar folgendes, ob in der Nähe Steckdosen sind oder Lichtschalter oder Wasserrohre, Gasrohre und so weiter, weil die meisten Kabel, die laufen immer in horizontalen und vertikalen Linien. Das heißt, das Kabel geht dann zum Beispiel vom Lichtschalter direkt nach oben und dort dann entlang der Wand, der Decke nach rechts oder so. Und dann muss man besonders auch aufpassen im Abstand von einem halben Meter parallel von den Decken und dem Fußboden. Da sind auch besonders beliebte Installationszonen für so Kabel, wie eben auch bei uns hier. Und dann auch noch neben Fensterrahmen, neben Türrahmen und so.
Also, und so Kabel gehen meistens nicht mal irgendwie quer über die Wand, sondern ordentlich nach oben oder nach rechts oder
genau.
So. Ne? Okay, Bohrstelle also gut prüfen. Wie ist jetzt mit der Bohrtiefe?
Also man sollte ein bisschen tiefer in das Loch bohren, als der Dübel lang ist, beziehungsweise auch die Schraube, die kann auch ein bisschen länger sein als der Dübel. Mhm. Aber man sollte natürlich nicht tiefer bohren, als die Wand dick ist. Da hilft Ausmessen oder Augenmaß, Logo. Mhm. Und dann kann man ganz gut am Bohrer die Bohrtiefe markieren. Und zwar indem man einfach mal den Bohrer und den Dübel nebeneinander hält und oder die Schraube und dann die Länge des Bohrlochs dann am Bohrer markiert mit einem Stück Klebeband. Und dann bohrt man eben genau bis zu dieser Tiefe, wo das Klebeband dann in der Wand verschwindet. Und dann hört man auf und dann hat man perfekte Bohrlochtiefe.
Ach, das ist auch ganz geil. Den Trick kann ich auch noch nicht. Okay, ja. Ist gemerkt. So, dann noch ein lästiges Thema, Thema Staub. Normalerweise entsteht beim Bohren ja immer eine große Sauerei. Je nach Wandkonsistenz kann da ganz schön viel fieses Zeug rauskommen. Ich kenne da ja den Trick mit dem Briefumschlag. Kennst du auch wahrscheinlich, ne?
Ja, den hat mir der Vater von einer Ex-Freundin verraten, der ist Architekt. Mhm. Man klebt einen nach oben offenen Briefumschlag, am besten so ein bisschen breiteren, mit Kreppklebeband unter das Loch und der Baustaub fällt wie magisch hinein beim Bohren. Es geht auch mit einem geknickten Post-it-Notizzettel unter dem Loch, aber da fällt dann noch mehr daneben. Ich habe dann im Netz noch so ein Lifehack gefunden mit einem Kaffeebecher oder einer halben aufgeschnittenen Plastikflasche. Da sticht man ein Loch in den Boden und dann setzt man den Becher auf den Bohrer drauf, sodass er sich am besten nicht mitdreht.
Aha.
Und dann fällt die ganze Sauerei, gerade wenn man an der Decke bohrt, einfach in diesen Becher rein. Auch ganz praktisch.
Das ist auch ganz geil.
Sollte
ja.
aber im Idealfall durchsichtig sein. Und wie ich es meistens mache, ist, dass ich halt einen Staubsauger an das Loch irgendwie halte und dann entweder mit einer Hand bohre oder jemand bitte, dass er diesen Staubsauger-Haltepart übernimmt.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal los. Wir machen jetzt allerdings eher so eine Trockenübung, ne? Weil ist ja, Sonntag und die Nachbarn und so weiter, ihr kennt das ja. Und das mit dem Unterhalten ist ja auch so ein bisschen schwierig bei dem ganzen Lärm. Aber worauf sollte man dann jetzt beim Bohren achten?
Ich stelle mich jetzt hier mal mit meiner Bohrmaschine so hin.
Ja.
Also man sollte auf einen guten Stand achten und dass der Bohrer gerade in die Wand geht und dass man eben nicht verrutscht. Darauf sollte man achten mit dem Bohrer in der Wand. Es kann sein, wenn da hinten so eine Spalte ist hinter der Putzschicht zwischen den Mauersteinen gerade. Ich setze mir oft auch noch einen Ohrenschützer auf, gerade beim Schlagbohren ist er ganz schön laut und besser ist es aber noch, man bohrt vielleicht auch mal erstmal ohne Schlag, weil das schon nicht nur das Ohr, sondern auch das Loch.
Mhm. Ja, das sind so die Worst-Case-Szenarien. Du hast ja irgendwie so ein total schweres Loch und dann machst du ein zweites daneben und dann ist es so eine Matsche und du hast so ein Riesenloch in der Wand. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert.
Genau.
So. Ja. Aber wir überspringen ja jetzt mehr oder weniger den lauten Part, ja?
Ja.
Und stellen uns vor, das Loch ist jetzt gebohrt. Was kommt danach?
Dann saugt man erstmal mit dem Staubsauger, den man im Idealfall eh schon rangehalten hat, das Loch gut aus, damit eben der Staub da aus dem Loch rausgezogen wird, damit dann das besser hält. Und dann guckt man, ob der Dübel gut reinpasst, also kein Spiel hat.
Mhm. Wenn nicht, also das Loch doppelt so groß ist, was dann?
Dann ist die Wand vielleicht eben aus Sandstein oder aus Lehmschutz. Altbauwohnungen haben sowas öfters, das ist dann besonders sensibel und wenn dann diese größeren Löcher entstehen, dann kann man das meistens reparieren mit Gips oder mit Spachtelmasse.
Das heißt, ich bohre erstmal ein Loch und fülle das Loch dann mit Gips wieder auf, ja, und dann?
Ja, also ich nehme da immer so Multophil-Spachtelmasse aus der Tube. Damit fülle ich das Loch dann ziemlich gut wieder auf. Und dann drücke ich schnell den Dübel rein und spachtel die ganze Sauerei danach ein bisschen weg und lasse es eine Weile aushärten. Und dann kommt die Schraube rein. Das hilft oft, weil eben dann der Gips sich da in dem Loch dann noch so breit macht und den Dübel besser halten kann. Es gibt aber, wenn das nicht hilft, auch noch teurere Maßnahmen, die unterschiedlichsten Mittel, so speziellen Verbundmörtel oder sogenannte Chemiedübel, das ist dann so ein Zwei-Komponenten-Kleber, den man da reinhaut.
Kommen wir zurück zu deinem stylischen Hipster-Fahrradhalter, den du gebaut hast.
Genau.
Den hast du auf diese Weise an der Wand befestigt. Hält er jetzt auch?
Ja, sieht ganz gut aus und ich gehe auch davon aus, dass es so bleibt. Aber man könnte natürlich in 2 Wochen nochmal drüber reden, ob er wirklich gehalten hat.
Okay, dann frage ich nochmal kritisch nach. Ich frage jetzt aber auch noch kritisch nach, weil das war ja auch in unserem Bastelauftrag. Was hast du denn jetzt am Fahrradhalter noch auszusetzen? Hast du da irgendwas, wo du sagst, das könnte man besser machen?
Also bislang hält er ja nur die Herrenräder an diesen beiden Armen, die da in den Raum reinragen. Ich würde noch vielleicht so einen Halter ranbasteln für Sattel, wo man so einen Sattel einhängen kann. Dann gehen auch Damenräder, die man da dran reparieren kann. Und was jetzt so Erweiterungen angeht, ich hatte so als Idee, man könnte so, ich mag gerne so Projekte, die Materialien verbinden. Also man könnte eine Lampe einbauen mit WLAN und Internet mal wieder. Und dann findet die raus, ob es in der nächsten halben Stunde regnet oder nicht. Und falls ja, dann leuchtet sie halt eben blau oder rot, bevor es losgeht mit dem Regen.
Warum nicht? Ja. Aber das ist dann eine andere Sendung für einen anderen Tag. Diese Netzbastel-Ausgabe, die solltet ihr jedenfalls am besten ausdrucken und für immer an die Wand hängen mit einem sehr stabilen Bohrloch, damit ihr nie wieder Elektroleitungen anbohrt und auch schwere Sachen stabil an den Wänden halten. Moritz, vielen lieben Dank. Wir hören uns in 2 Wochen.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag.